Liebe Gemeinde, Lisa ist 55 Jahre. Mit 20 hat sie sich als Kirchenglied in die Kirche aufnehmen lassen. Nach Ausbildung, Heirat und Familiengründung ist sie wieder ins Berufsleben eingestiegen, nachdem die Kinder in der Schule waren. Sie hat ihre Arbeit dort gerne getan, auch wenn es bisweilen schwierig war. Den Sonntag benötigte sie häufig, um auszuschlafen, sich zu erholen, familiäre und freundschaftliche Kontakte zu pflegen oder die Hausarbeit zu erledigen. An ihre Jugendzeit in der Gemeinde freilich erinnerte sie sich immer und immer wieder dankbar und voller Freude zurück. Das war eine sehr schöne Zeit. Kürzlich war sie wegen Umstrukturierungen in ihrer Firma überflüssig geworden. Das Angebot einer Abfindung nahm sie schweren Herzens an. Doch dann entdeckte sie Hobbys und das Reisen. Die gegenwärtigen Krisen und Brennpunkte der Zeit in ihrer Kirche und auch in ihrem Umfeld nimmt sie wahr. Freilich hat sie auch anderes entdeckt und kennengelernt. Auch Anton ist 55 Jahre alt. Sein Sohn ist als Kind von einem Kindergartenfreund in die Sonntagsschule mitgenommen worden. Nach einigen Jahren, in denen Anton immer mal wieder mit seinem Sohn einen Familiengottesdienst oder auch ein Gemeindefest besuchte, wurde ihm der Glaube und diese Gemeinschaft enorm wichtig. Als ob ihm die fünfköpfige Familie und der Beruf nicht genügend Erfüllung geben könnten, engagiert er sich seit einigen Jahren mehr und mehr mit Freude in seiner Kirchengemeinde und hat hier Verantwortung übernommen. Nur wenige Abende eines Monats sind gemeindefrei. Und damit kommen wir zu uns. Weshalb leben Sie so, wie Sie leben? Weshalb die Gewohnheiten, die Regelmäßigkeiten, die Rituale täglich, wöchentlich, jährlich? Was leitet Sie bei Ihren Wünschen im Blick auf Lebensstil, Wohnung, Einrichtung, im Blick auf Kleidung, Mobilität, Hausgeräte, Küchengeräte, Gartengeräte und so weiter? Wie kommen oder wie kamen Sie zu Ihren Zielen im Blick auf Beruf, Familienplanung und so weiter? Was motiviert Sie im Blick auf Freizeit, auf Teilnahme und Mitarbeit am Gemeindeleben? Was macht der Ukraine-Krieg, der Krieg in Palästina, der Messerangriff in Solingen und in Singen, von dem wir vorhin ja auch schon gehört haben bzw. dafür gebetet haben, was macht das alles mit Ihnen? Was macht das Erstarken der rechten Parteien in Deutschland, in Europa, weltweit mit Ihnen? Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Gestalt der Erde durch das Gestalten der Menschen sehr verändert. Die Natur wurde kultiviert, Wälder gerodet, das Wasser der Meere von Seen, Flüssen, Bächen genutzt, Landstriche wurden verändert, bebaut mit Straßen, Wohn-, Büro- und Firmengebäuden. An verschiedenen Regionen der Erde auf ganz verschiedenen Weisen. Das Leben der Menschen hat sich auf der Erde schon sehr verändert. Und so lesen und so hören wir die Worte des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom mit einer durchaus mehrfachen Distanz und geben ihnen dann doch eine Bedeutung in unserem Leben. Ich lese unseren Predigtext, der steht im Römerbrief im Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Und ich lese sie in der Übersetzung von Walter Kleiber. Denn alle, die von Gottes Geist getrieben werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist der Sklaverei empfangen, der euch erneut in Furcht bringt, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, so gewiss wir auch mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Paulus antwortet mit diesem Textabschnitt auf die Frage, wie leben Kinder Gottes? Die sind Kinder bzw. Söhne und Töchter Gottes, die von Gottes Geist getrieben werden, schreibt er. Das bedeutet einerseits, von Gottes Geist geführt, geleitet, getrieben, können Christinnen und Christen ihr Leben nicht mehr vom Fleisch bestimmen lassen und nach dem Fleisch leben, wie Paulus unmittelbar davor schreibt. Vielmehr sind sie andererseits durch Gottes Geist fähig, nicht nach dem Fleisch zu leben, also keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem Fleisch zu erfüllen. Fleisch und Geist stehen sich hier als gegensätzliche Mächte gegenüber. Ich zitiere, es geht dabei nicht darum, seinen Körper zu vernachlässigen oder zu kasteien. Es geht auch nicht darum, alle familiären und gesellschaftlichen Bande zu Nichtchristen zu kappen. Es geht jedoch darum, sich nicht mehr unter den Zwang dessen pressen zu lassen, was man tut, um etwas zu gelten, um Einfluss und Macht zu gewinnen, um sich anderen gegenüber durchzusetzen, um auf der sicheren Seite zu sein, um sein Leben zu genießen oder um seine Probleme zu vergessen. Dieser Zwang, durch den auch harmlose Wünsche und Bedürfnisse zur dominierenden Macht werden können, ist für Christen durchbrochen. So schreibt es Walter Gleiber in seinem Kommentar. Gottes Geist leitet uns und uns wird dabei eine durchaus aktive Rolle auch zugewiesen. Selbstdisziplin und Engagement sind da gefordert, wenn wir Gottes Kinder sein und bleiben wollen. Zugleich sind wir ja nicht auf die eigene Kraft und die eigene Urteilsbildung angewiesen, denn Gottes Geist treibt uns dazu, unser Leben nicht vom Fleisch, sondern von Gottes Geist bestimmen zu lassen. Doch sind wir nicht Marionetten, die Gottes Geist tanzen lässt, wie er will und wie es ihm gefällt. Vielmehr sind wir gefragt, uns für das Wirken des Geistes offen zu halten, als Menschen, die der Geist Gottes in ihrem ganzen Leben erfasst, treibt und bewegt. Die sind nämlich Gottes Söhne und Tochter. Gottes Geist lässt uns Christinnen und Christen als seine Kinder handeln. Er gibt uns seinen Geist und wir tun das Unsere dazu. Ein zweites. Mit dem Bewusstsein, Sohn und Tochter Gottes zu sein, von Gottes Geist geführt zu sein, Orientierung für das Leben zu gewinnen und Kraft zum Handeln zu schöpfen. Mit diesem Selbstbewusstsein einher geht eine ganz positiv verstandene väterliche Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die nicht von Angst gekennzeichnet ist, sondern von Vertrauen. Nicht ein Vater, der zwingt, der Druck macht, der schlägt, gar missbraucht, sondern ein wirklich liebevoller, ein liebender, ein fürsorglicher, ein verständnisvoller Vater. Nicht einer, der alles gut heißt, das muss es nicht sein, aber ein Vater, der Verständnis hat, der liebevoll ist, der mit seinem Kind redet, so viel er kann und will und so viel es kann und will und geht. Paulus drückt das so aus, wir sind Gottes Kinder. Und wir sagen zu Gott, Vater, Abba, eine liebevolle Form der Anrede zu Gott, Papa. Wir sind Gottes Kinder, doch Gottes Wertschätzung und Gottes Vertrauen zu uns ist noch weiter und größer. Wir sind Gottes Erben. Beim Erben denken wir an den Tod des Erblassers. Im biblischen, vor allem im alttestamentlichen Kontext, bezeichnet Erbe jedoch Teilhabe am Familienbesitz. Im Sinne von, was dein ist, ist auch mein. Gott vertraut uns seine Welt und sein Reich an. Gottes Welt ist unsere Welt und sein Reich ist auch unser Reich. Wir sind Erben Gottes, meint das. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter, wenn er schreibt, wenn aber Kinder dann auch erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Erben Gottes und Miterben Christi. Paulus nimmt hier kein Blatt vor den Mund und benennt auch ausdrücklich diese beiden gegensätzlichen Seiten, wenn es um das Miterben Christi geht, nämlich mit Christus mitzuleiden und aber auch mit ihm verherrlicht zu werden. Menschen, die in Gemeinschaft mit Christus leben, haben auch Anteil an seinem Leiden und darum auch Anteil an seiner künftigen Herrlichkeit. Wenn ich die Bilder von Menschen auf der Flucht in der Ukraine, Menschen in zerbombten Städten in ganz Palästina, wenn ich von Gewalttaten in Mannheim und Solingen und wo auch immer und sonst wo höre, mit diesen Menschen, mit diesen leidenden Menschen will ich nicht tauschen. Mir genügt es, die Bettwanzen im Bett zu bekämpfen und mir genügt, neben den erfreulichen Erfahrungen in meinem Beruf, auch die Arbeitsfülle meiner Berufstätigkeit. Die Gewissheit, dass Gott uns auch durchs Leiden hindurch ans Ziel führt, das möge uns wach machen, freilich, für das Leiden auch anderer Geschöpfe, Menschen, Tiere, Gewächsen, sie wahr und ernst zu nehmen. Und besonders auch in unserer Nachbarschaft, in unserem Stadtteil, in unserer Stadt, in unserem Land. Und wir erleben ja nicht nur das Leiden, das es schwer macht. Wir wissen ja auch, wo es hingeht. Wir haben ja auch die Perspektive. Wir vertrauen ja auch auf die Herrlichkeit, auf die Vollkommenheit, die Erbschaft mit Christus, mit Gott. Leben als Kinder Gottes kann man unseren heutigen Predigttext und die heutige Predigt überschreiben. Gottes Geist führt und leitet und ertüchtigt uns, damit wir stark sind, dass das Fleisch uns nicht zwingt und unser Leben bestimmt, sondern Gottes Geist. Als Söhne und Töchter Gottes sind wir in einer engen und vertrauensvollen Beziehung zu Gott, die uns glücklich und die uns verantwortungsvoll sein lässt. Das ist im richtigen Leben nicht nur die pure Freude. Angst, Schmerz, Trauer, Leid bei sich selbst und bei anderen gehören doch zu. Doch auch die Gewissheit, bei Gott ganz und gar geborgen und aufgehoben zu sein. Was dies für Lisa und für Anton vom Anfang der Predigt und insbesondere was das für uns, für sie und für mich bedeutet. Das zu bewerten und zu beurteilen, steht mir nicht zu, will ich auch gar nicht erst anfangen. Da müssen wir uns selber im Klaren werden. Ich zitiere noch einmal Walter Kleiber, der diesen Text zusammenfasst. Wie sieht das Leben in der Freiheit, die Gottes Geist schenkt, aus? Die Antwort, die Paulus gibt, ist klar. Es ist der Dienst derer, die wie mündige Kinder in der Gemeinschaft des Vaters leben und im tiefen Vertrauen und selbstständiger Verantwortung vor ihm handeln. Leben als Kinder Gottes. Amen.